Mumonkan Nummer 36. Wenn du einen Mann des Weges triffst, Goso sagte, wenn du einen Mann des Weges auf dem Weg triffst, begegne ihm nicht mit Worten oder mit Schweigen. Sag mir, wie wirst du ihm begegnen? Ja, ihr könnt euch gerne hier hinsetzen, wenn ihr wollt. Wenn du einem Menschen, ein Mann steht hier, das kann man sicher mit Mensch übersetzen, wenn du einem Mensch des Weges auf dem Pfad triffst, begegne ihm nicht mit Worten oder mit Schweigen. Sag mir, wie wirst du ihm begegnen? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, was ein Mensch des Weges ist. Natürlich haben wir alle eine Vorstellung davon, was ein Mensch des Weges ist. Ein Mensch des Weges ist jemand, wahrscheinlich, der ernsthaft Zen übt, schon lange Zen geübt hat, Zen lebt, bei dem Zen ein Teil seines Lebens geworden ist, vielleicht ein großer Meister. Die großen Meister, die wir heute sehen, sind meistens berühmt. Die kommen entweder aus bekannten Klöstern, wenn sie aus dem japanischen Umfeld kommen, oder sie sind einfach bekannt, weil sie ganz viele Sessions machen, vielleicht da mal Nachfolger von irgendjemand Wichtigem geworden sind, Bücher geschrieben haben, Vorträge halten, große Sanghas haben, weithin bekannt sind. Zur klassischen Zeit des Zen war es anscheinend so, dass es Männer des Weges, Menschen des Weges gab, die niemand kannte. Die, wie ich eben sagte, ihr ganzes Leben dieser Übung gewidmet haben, aber an denen nichts äußerlich festzustellen war. Die also keine große Anhängerschaft hatten, keine Bücher geschrieben hatten, nicht Abt eines berühmten Klosters waren, alles das nicht, sondern die einfach nur den Weg geübt haben. Sonst nichts. Total unauffällig. Und ihre Verwirklichung hat man zu ihren Lebzeiten teilweise gar nicht feststellen können, die niemand kannte. Und Das war dann manchmal so, dass man von so einem Menschen nach seinem Tod seine Essschale gefunden hat. Und in die Essschale war ein Spruch geschnitzt. Und an der Tiefe dieses Spruches konnte man dann erkennen, dass der Betreffende eine tiefe Verwirklichung tatsächlich erreicht hatte, von der niemand wusste. Gut, heute sind die Leute, die wir als Menschen des Weges kennen, bekannt. Und wenn sie auch nicht berühmt sind, dann ist es doch so, dass sie zumindest in einem bestimmten Umfeld bekannt sind. Wenn ich zu irgendeiner bestimmten Zen-Richtung, einer bestimmten Zen-Gruppe gehöre, dann weiß ich, wer dazu gehört, was für eine Tradition das ist, wahrscheinlich, wer die Lehrer sind, wer der erste Lehrer ist, was für eine Nachfolgetradition die haben, das ist der Nachfolger von dem und das ist der Nachfolger von der und so weiter. Und kenne diese Menschen des Weges in dieser kleinen Gruppe dann auch wieder. Der Mensch des Weges, das Erste, was ich denke, das ist mein Lehrer, das ist ein Mensch des Weges. Oder ein anderer Lehrer aus einer anderen Gruppe, aus einer anderen Schule, kann natürlich auch ein Mensch des Weges sein. Oder sehr beliebt auch in Zen-Geschichten, Leute, die nicht als Meister, Abt oder Lehrer wirken und vielleicht auch noch nicht so weit sind, aber die wolkenlos durch die Gegend ziehen, die Unsui. Ein paar Jahre im Kloster verbracht, ernsthaft geübt und dann werden sie aus dem Kloster rausgeschickt und begeben sich auf Wanderschaft. Und Ziel dieser Wanderschaft ist das, was sie im Kloster hoffentlich in Ansätzen gelernt haben oder verlernt haben, im Leben draußen anzuwenden. Und bei jeder Gelegenheit zu prüfen, ob sie in der Lage sind, das, was sie im Kloster praktiziert haben, auch jederzeit im Alltag zu praktizieren. Und das ist höchstwahrscheinlich die Situation, auf die sich diese Frage bezieht. Es geht darum, du wanderst draußen in der Welt herum, hast ein Kloster verlassen, gehst vielleicht auf dem Weg zum nächsten Kloster und begegnest jetzt irgendwann jemand, der versucht, seine Verwirklichung zu prüfen. Und das tut er dadurch, dass er mit dir ein Dharma-Gefecht anfängt. Ein Dharma-Gefecht hat nicht den Zweck zu gewinnen, sondern es hat eigentlich nur den Zweck herauszufinden, worum es wirklich geht. Worum es wirklich geht in der Übung und was wirklich zentral ist. Nicht das, was man sich vorstellt, nicht zeigen, was man drauf hat, nicht zeigen, wie gut mein Samadhi ist, sondern in einem Dharma-Gefecht arbeiten beide zusammen in einem Sprachspiel, könnte man sagen, dafür, dass Klarheit entsteht. Also, wenn wir jemand begegnen auf diesem Weg, das können andere Leute sein, die Zen üben. Das können aber auch Leute sein, die nicht Zen üben. Wenn wir anderen begegnen auf dem Weg, sollen wir ihnen weder mit Worten noch mit Stille begegnen, mit Schweigen. Die Menschen, denen wir auf dem Weg begegnen, sind am Anfang in unserer Sichtweise nur Zen-Übende, andere Zen-Übende. Vielleicht, wenn wir etwas offener sind in unserem Geist, dann sind es vielleicht schon Buddhisten, nicht nur Zen-Übende. Vielleicht darf auch mal ein Tibeter ein Mensch sein des Weges, auf den ich eingehe, mit dem ich mich treffe, wirklich. Nach und nach wird diese Definition immer weiter. Erstens dessen, was ein Mensch des Weges ist, und zweitens, was der Weg oder was der Pfad ist. Unsere Übung beginnt damit, dass wir uns zurückziehen. Der Anfang auch des Zen-Weges ist ein Weg der Reduktion. Ich lasse Sachen weg. Deswegen geht man am Anfang in ein Kloster. Deswegen machen wir Sessions. Einfach, weil die Erfahrung ist, am Anfang, wenn ich beginne, bin ich einfach so vielen äußeren Einflüssen ausgesetzt, denen ich mich als Opfer ausgesetzt fühle, könnte man sagen, dass ich kaum in der Lage bin, einen richtigen Schritt Richtung Freiheit zu machen. Das heißt, ich bin eigentlich ein Mensch, der wie ein Flipper funktioniert. Wenn man gesehen hat, die Stahlkugel fliegt da rein, stößt gegen irgendwelche Wände und fliegt wild hin und her, je nachdem, was für ein Muster in diesen Flipper eingebaut ist. Ganz selten kommt diese Stahlkugel auch mal unten zu den Armen des Flippers, aber einen großen Teil der Zeit fliegt sie einfach vollkommen unkontrollierbar vorprogrammiert durch die Gegend. So ist unser Geist am Anfang der Übung auch. Egal, welchen Knopf ich drücke, es gibt sofort eine Reaktion. Ein Feuerwerk und die Kugel springt irgendwo anders hin. Und diese Kugel, mein Geist, arbeitet scheinbar vollkommen selbstständig. Ich kann dann nichts dran ändern, habe keinen Einfluss darauf. Ich bin dem einfach vollkommen ausgeliefert. Und wenn ich diese Kugel hin und her springen sehe, dann frage ich mich, wo ist denn jetzt meine Freiheit? Wo sollte denn wirklich so etwas wie Freiheit herkommen? Das wird ja alles automatisch. Und dass das so ist, merke ich meistens das erste Mal, wenn ich mich hinsetze und erlebe, was in meinem Geist passiert. Deswegen ist der Beginn der Zen-Übung zu versuchen, diese Knopfdrücke am Anfang möglichst zu reduzieren. So, dass in unserem Geist nicht dauernd diese Stahlkugel mit Glitzern, Blinken und Lärm durch die Gegend fliegt, sondern dass zwischenzeitlich immer wieder kurze Pausen sind, dass es in Ruhe ist. Und festzustellen, dass das, was mir total real vorkommt, dieses Hin- und Herspringen der Kugel, woraus mein ganz normaler Alltag besteht, dass das zwar meine alltägliche Erfahrung ist, aber dass es nicht die einzige Erfahrung ist, nicht die einzige Art und Weise, wie ich die Welt wahrnehmen kann. Deswegen die Reduktion. Wir versuchen einfach am Anfang die Knopfdrücke zu reduzieren, damit dieser Apparat in uns, dieser Flipper, mal zur Ruhe kommt. Wenn wir dann weiter üben, kommen wir vielleicht auf die Idee, dass es letztendlich darum geht, dass es ganz still ist. Dass es wirklich darum geht, dass nie ein Knopf gedrückt wird. Und dieser Irrtum ist naheliegend, weil die Zen-Übung ja damit anfängt. Und das wird einem ja auch so beigebracht. Auf einem Session müssen alle äußeren Einflüsse reduziert werden. Ich darf nicht reden, das Schweigen. Der ganze sensorische Input soll weg, damit ich Leerheit erfahren kann. Und wenn wir dann auf einem Session vielleicht mal ein bisschen dahin gekommen sind, diese Leerheit zu erfahren, denken wir, das ist es. Darum geht es. Und darin besteht Freiheit. Freiheit ist dann, wenn keine Knöpfe gedrückt werden. Das ist Freiheit. Ein Mensch des Weges ist jemand, in dem immer vollkommene Stille ist, wie ein Knopf gedrückt wird. Und darum geht es. Je tiefer diese Leerheitserfahrung ist, die ich da gemacht habe, und je früher das passiert, desto überzeugter bin ich davon. Denn diese Erfahrung von Leerheit ist vollkommen gegensätzlich zu meinem Alltagserleben. Und weil meine ganzen ablenkenden Gedanken, Muster weg sind, bin ich auch sehr konzentriert. Und die Wahrnehmung ist sehr intensiv. Und diese Intensität der Wahrnehmung bewirkt eben, dass ich das Gefühl habe, das ist wirklicher. Das ist wirklicher als das, was sonst passiert in meinem Alltag. Das ist jetzt erstmals die wirkliche Welt, die ich sehe. Mein Alltagsgeist mit seinen herumspringenden Flöhen von Gedanken, das ist nicht der wirkliche Geist. Das ist nicht die wirkliche Welt. Die wirkliche Welt, das ist die Leere, wenn das alles weg ist. Das ist die Vorstellung, die wir uns auf dem Anfang des Weges bilden, sobald wir einmal erfahren haben, wie unser Geist sich anfühlt, wenn er leer ist. Begegne dem Mann, begegne dem Menschen weder mit Worten, noch mit Stille, noch mit Schweigen. Das ist eine wichtige Ermahnung, weil wir, wenn wir in dieser ersten Leerheitserfahrung drinstecken, immer geneigt sind, im edlen Schweigen zu verweilen. Auch im Doxan, bei Koanlösungen. Irgendwann hat man festgestellt, dass etwas sagen meistens nicht richtig ist. Also ist doch wahrscheinlich einfach nichts sagen, nichts tun und im Samadhi sein, leer sein, immer richtig. Aber es geht im Zen nicht darum, einen schönen Zustand zu erreichen, sondern es geht darum, herauszufinden, wie ich frei werden kann. Wenn ich versuche, einen Zustand zu erreichen, wo die Knöpfe nicht gedrückt werden, dann wirft das ein paar Probleme auf. Erstens funktioniert das nur in unserem zurückgezogenen Kloster, wenn wir uns von der Welt und von den äußeren Einflüssen abtrennen. Und zweitens funktioniert es nicht mal da richtig. die Leerheitserfahrung, so schwach sie vielleicht ist, am Anfang, hat zwar die Eigenschaft, dass sie uns beeindruckt, beeinflusst und dass wir versuchen, sie immer wieder zu bekommen. Aber so schön dieser Eindruck auch ist, er verblasst. Beim ersten Session, bei den ersten Sessions, in den ersten Jahren, kann man sehr tiefe, sehr schöne Erlebnisse machen. Und ein Teil dieser Erlebnisse kommt auch dadurch zustande, dass unser Geist sie das erste Mal erlebt und davon fasziniert ist. Michael hat das in seinem Buch immer beschrieben, wenn man einen Berg hochsteigt, den ganzen Tag sich da abmüht, irgendwann kommt man am Gipfel an und schaut vom Gipfel in die Umgebung, dieser Augenblick, dies. Das ist auch das, was eine Leerheitserfahrung macht. Beim ersten Mal ist das toll. Insbesondere, wenn man das erste Mal diesen Berg hochgeklettert ist und das erste Mal diesen Ausblick genießt. Wenn man Bergführer ist und da jeden Tag hochkraxelt, den Leuten das auch noch zeigt, und vielleicht jeden Tag sieht, wie die Leute sagen, oh, wie toll, wie sie Fotos machen, dann stumpft das mit Sicherheit irgendwann ab. Das heißt, diese Faszination ist nicht mehr so da. Und auch diese Wahrnehmung, dass das die eigentliche Wirklichkeit ist, ist das, was auf dem Gipfel wahr ist, alles, was unten im Tal war und während des Aufstiegs war, dass das alles nebensächlich ist, die verblasst auch. Und gleichzeitig kommt noch hinzu, dass wir aufmerksamer werden. Die Knopfdrücke, die uns in unserem Alltag früher umhergetrieben haben, sind weg, wenn ich im Kloster bin. Aber meine Erfahrung verfeinert sich. Und es passiert auch nicht besonders viel. Das heißt, ich bekomme jetzt neue Knopfdrücke. Statt mich den ganzen Tag damit zu beschäftigen, wie meine Arbeit richtig organisiert werden könnte, kann ich mich jetzt damit beschäftigen, wie ein Session richtig funktionieren sollte, wie Zen-Übung sein sollte, wie man den Tisch richtig deckt, wie Zeremonien richtig sind, wie man auf Leute achten sollte, was die brauchen. Und damit lasse ich eigentlich nur für meine normalen Alltagsknöpfe neue Knöpfe nachwachsen. Und weil ich nur noch mit meiner Zen-Übung beschäftigt bin, tut es noch deutlich mehr weh, wenn jemand auf diese Knöpfe drückt. Ich habe nicht mehr so viele von denen, aber die sind besonders schmerzhaft. Das heißt, ich werde meine Knöpfe auch im Kloster nicht los. Ein Zen-Meister in einem Kloster, ein guter Zen-Meister, versucht von Zeit zu Zeit auf diese Knöpfe zu drücken, damit du das merkst, damit du fühlst, wie unfrei du bist. Eigentlich könnte man einen Klosteraufenthalt in Japan genauso beschreiben, dass man versucht, dauernd auf ein paar wenigen reduzierten Knöpfen rumzudrücken, bis du wahnsinnig wirst. Bis du so wahnsinnig wirst, dass du erkennst, die Freiheit liegt nicht darin, dass ich die Situation unter Kontrolle habe. Dass ich verhindern kann, dass die Knöpfe gerückt werden. Ich kann es nicht. Wenn ich das schon im Kloster nicht kann, um wie viel weniger im Alltag. Das heißt, diese Vorstellung, ich könnte die Knopf drücke, loswerden, ist eine Illusion. Eine schöne Illusion. Das ist so eine Art bisschen spirituelle Wellness. Das ist übrigens der Grund, warum Leute immer davon träumen, ins Kloster zu gehen. Also sich das da so vorstellen und noch nie in einem drin waren. In Wirklichkeit verschwinden die Knöpfe nicht. Und die Freiheit besteht nicht darin, dass die Knöpfe weg sind. Denn umgekehrt ist es natürlich so, wenn das die Freiheit wäre, dann käme die Freiheit von außen. Dann bestünde die Freiheit tatsächlich nur darin, sich zurückzuziehen, Einsiedler zu werden und meinen ganzen Lebensablauf möglichst so zu bauen, dass niemals ein Knopf gedrückt werden kann. Tür verriegeln, keine Menschen sehen, ein Maximum an Regelmäßigkeit erzielen, alle äußeren Einflüsse möglichst auf null reduzieren. Sogar falls ich das hinkriege, falls ich so leben kann für eine Zeit lang, mag sich das, wenn ich das perfekt hinkriege, so anfühlen, als wäre ich frei. Und das ist sicherlich auch ein Vorgeschmack von Freiheit. Deswegen wird sowas gemacht, damit man ein Gefühl dafür bekommt, wie es sein könnte, wenn ich nicht mehr von meinem Geist, von meinem Gedanken, von dieser Affenhorde umhergetrieben werde. Aber wenn ich irgendwann aus dieser Einsiedelei wieder rauskomme, es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Knöpfe weg sind. Sondern sie werden wie Pilze sofort wieder auftauchen, sobald sich die entsprechende Gelegenheit bietet. Also, Freiheit besteht nicht darin, dass keine Knöpfe mehr gedrückt werden, sondern Freiheit besteht darin, dass ich lerne, die Verbindung zwischen einem Auslöser, nämlich dem Knopfdruck, und dem, was mir dann passiert, zu unterbrechen. Der ganze Sinn von Meditation, von Zazen, wenn es denn einen Sinn gibt, ist genau das. Eigentlich die automatische Reaktion zu dämpfen. Jemand drückt den Knopf und ich mache automatisch etwas ganz Bestimmtes. Das ist unser Alltagsgeist. Das ist unser Karma, dass wir dieses sich selbst wiederholende Muster immer wiederholen und immer noch verstärken. Bei Meditation geht es letztendlich nur darum, diesen Reizübermittlungsweg zu verändern. Das heißt, letztendlich dahin zu kommen, jemand drückt einen Knopf und es passiert nichts. Jetzt kann ich den Knopf, den Weg zwischen Knopf und meiner Reaktion an verschiedenen Stellen unterbrechen. Und je früher ich diese Unterbrechung hinbekomme, desto einfacher ist es. Es ist genauso wie mit einem Feuer. Wenn das Feuer klein ist, wenn es eine kleine Flamme ist, kann ich es leicht unter Kontrolle bringen, kann es leicht auslöschen. Wenn erstmal die Hütte brennt, ein Haus brennt, dann hilft nur noch die Feuerwehr. Wenn eine Stadt brennt, wenn eine Steppe brennt, gibt es kaum noch eine Möglichkeit, das irgendwie zu löschen. Das heißt, beim Meditieren ist es wichtig, die Fähigkeit zu erlangen, möglichst früh herauszufinden, wenn es brennt. Oder wenn jemand den Knopf drückt. nicht erst, wenn alles lichterloh in Flammen steht, sondern am besten schon in dem Augenblick, wo der erste Funke knistert. Lass den Rauch zu riechen von Anfang an und zu spüren, möglichst früh, was da passiert. Normalerweise gelingt uns das nicht. Normalerweise kommt es zu einem mittleren Brand. Wir sind so weit unter Kontrolle meistens, dass es nicht dazu kommt, dass das Haus abbrennt. Irgendwann, wenn es gerade kurz vorm vollkommenen Eskalieren ist, bemerken wir meistens, wenn wir in Alltagssituationen, wenn wir nicht sehr stark involviert sind, dass es gerade bedrohlich ist und dass wir dagegen irgendetwas machen müssen. Also, wenn wir zum Beispiel in einem Streit sind, dass wir vielleicht feststellen, dass wir vielleicht mal kurz rausgehen müssen oder dass wir mal tief Luft holen müssen oder dass wir mal kurz innehalten müssen und kurz fragen, was mit mir eigentlich los ist. Und das sind alles Versuche zu verhindern, dass das Feuer weiter und kontrolliert wütet. Aber zu diesem Zeitpunkt ist meistens schon etwas passiert. Und es ist uns ziemlich heiß geworden, wir haben uns verbrannt. Das Erleben ist für uns nicht schön. Wenn das Ganze mit einem anderen Menschen zusammen passiert ist, ist das Erleben für den anderen vielleicht auch nicht schön. Und auf jeden Fall ist es eine Kette von Handlungen, die von mir unkontrolliert abgelaufen ist, sich selbst reproduziert, darauf wartet, beim nächsten Mal wieder genauso unverändert bei der nächsten Gelegenheit abzulaufen und die mich einfach unfrei macht. Und einfach schweigen hilft bei so etwas nicht. Wenn du einem Menschen des Weges begegnest, wenn wir länger Zen üben, das heißt, wenn du irgendjemand begegnest oder irgendetwas begegnest, dann ist es nicht damit getan, zu versuchen, in edler Stille zu verharren und in der Leerheit zu bleiben. Das funktioniert nicht. Die anderen Leute lassen dich nicht in der Leerheit. Meistens sind sie sehr gut da drin, auf die Knöpfe zu drücken, die ich selbst sorgfältig beschütze, die extra mit einer Sicherheitsklappe versehen habe. Sobald ich jemand anders begegne, haut er mir auf die Schulter und erwischt einen von diesen Knöpfen. Will er oder sie gar nicht, aber es löst in mir etwas aus. Und das, was in mir ausgelöst wird, dieser Ablauf, der sich scheinbar meiner Kontrolle entzieht, das ist das, was mein Leiden macht und das ist das, was mich unfrei macht. Nicht der Knopf, der gedrückt wird. Der Knopf ist egal. Der Knopf macht gar nichts. Der Knopf ist wirklich nur der Anlass. Der Grund ist die Konstruktion, die darunter oder dahinter liegt, die dazu führt, dass wenn ich den Knopf drücke, irgendwo ein Licht aufleuchtet, ein Signal schellt oder ein Feuer angeht. Und bei der Übung geht es darum, das zu verhindern. Also, Schweigen löst dieses Problem nicht. Aber es wird gesagt, ich soll ihm auch nicht mit Worten begegnen. Das ist natürlich ein Koran, das ist natürlich paradox. Ich soll nicht schweigen und ich soll nicht sagen, was soll ich denn dann machen? Unabhängig davon, was jetzt die Antwort auf dieses Koran ist. Was ist denn das Problem mit Worten? Warum soll ich nicht mit Worten antworten? Warum soll ich ihm nicht mit Worten begegnen? Das Problem mit Worten ist, dass Worte auch zu diesem Mechanismus gehören, der uns unfrei macht. Weil wir das Gefühl haben, dass wir der Außenwelt ausgesetzt sind und dass schreckliche Dinge passieren könnten, wenn jemand irgendwelche Knöpfe drückt, haben wir ein paar Schutzmauern in uns aufgebaut. Diese Schutzmauern bestehen aus unseren Überzeugungen, aus unseren Vorstellungen, aus unseren Festlegungen. Und diese Dinge haben sprachliche Natur. Sprache ist das, womit wir diese Mauern bauen. Wir benutzen unsere Beschreibung der Wirklichkeit, die wir selbst gemacht haben und die wir deswegen zumindest ein bisschen unter Kontrolle haben, um die zwischen uns und die Wirklichkeit zu stellen. Begegne ich einem Menschen auf dem Weg mit Worten, dann ist damit gemeint, dass immer die Gefahr besteht, dass ich eigentlich versuche, mich von ihm zu trennen. Dass ich versuche, nicht in der Wirklichkeit zu sein, nicht wahrzunehmen, wie dieser Mensch gerade ist, nicht wahrzunehmen, wie die Situation gerade ist, sondern stattdessen ein Wunschbild von der Situation zu entwerfen, wie sie denn sein sollte. Ganz typisches Ding ist Recht haben. Wenn ich irgendetwas falsch mache, dann zum Beispiel falsch rezitiere, vergessen, wo ich war oder sowas, das ist erstmal ein Gefühl, dass das unangenehm ist. Und auf das unangenehme Gefühl reagiere ich normalerweise so, dass ich versuche, irgendetwas zu bauen, mit dem ich diesem unangenehmen Gefühl entgehen kann. Und ein Weg, das zu tun, ist, herauszufinden, wer schuld ist. Wenn irgendjemand anders schuld ist, ist es nicht mein Fehler, und dann fühle ich mich wieder gut. Denn dann habe ich wieder das Gefühl, ich habe ja eigentlich die Situation unter Kontrolle, ich habe alles richtig gemacht. Jemand anders ist schuld daran, dass das nicht funktioniert hat. Dieses Schuldgeben funktioniert nur mit Sprache. Es geht nur mit Worten. Wenn ich das feststelle bei mir, was da passiert, dass ich mir gerade eine Geschichte erzähle, denn das ist es, was ich tue. Eine Geschichte, die eine Welt schafft, die eine Wirklichkeit schafft. Wenn mir das bewusst ist und wenn ich einfach diese Geschichte erzählen unterbreche und einfach sage, stopp. Ich mache das nicht mehr aktiv mit. Das ist der entscheidende Punkt. Dieses Geschichte erzählen geschieht meistens selbstständig. Ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich das tue. Es erzählt das in mir. Aber ich kann das tun, ich kann das unterbrechen, ich kann sagen, stopp. Ich beteilige mich nicht mehr daran. Wenn ich das tue, dann ist es erstmal so, dass immer noch ein Echo dieser Worte und Argumentationen in mir weiterläuft. Eine kurze Zeit. Aber weil ich mich selbst aktiv nicht mehr daran beteilige, bekomme ich etwas Klarheit darüber, was eigentlich gerade da passiert. Ich mache das gerade nicht. Ich sage das gerade nicht aktiv. Woher kommt das dann? Was ist das? Das, was mir dann begegnet, das ist mein Karma. Das ist das, was ich in der Vergangenheit in ähnlichen Situationen gemacht habe. Das habe ich gelernt. Das ist eine Technik, eine Taktik, die ich mir anerzogen habe, die ich praktiziert habe, um mich vor Unangenehmem zu schützen. Und wenn ich einfach gar nichts tue, dann plappert das immer weiter und erzählt mir, warum ich nicht schuld bin und jemand anders schuld ist. Wenn ich das erkenne und keine Energie mehr da reinstecke, mich daran selbst zu beteiligen, das ist ein wichtiger Punkt. Meistens befeuern wir diesen Kreislauf noch aktiv, wenn ich einfach nur das Brennmaterial entferne, indem ich mich selbst da rausnehme und nicht mehr aktiv beteilige, dann wird es weniger. Dann erkenne ich nach und nach, hoffentlich, dass es gar nicht von mir kommt und dass es auch gar nichts hilft. Es ist einfach nur Wortfetzen sind. Das darunter liegende Gefühl, weil ich ja etwas falsch gemacht habe, dass etwas unangenehm ist, verschwindet dadurch nicht automatisch. Und dieses Gefühl nicht wegzukriegen, ist einer der schwierigsten Punkte in der Zen-Übung, weil wir es oft dahingehend verstehen, dass es darum geht, angenehme Zustände zu erreichen. Darum geht es nicht. Bei der Zen-Übung geht es darum, nichts zwischen mich und die Wirklichkeit zu stellen, sondern die Wirklichkeit so zu erfahren, wie sie ist. Wenn ich es schaffe, die Mauer, die ich mit meinem Reden, mit mir selbst, mit meiner Rechtfertigung zwischen mir und der Wirklichkeit aufgerichtet habe, einzureißen oder ihr zusehen kann, wie sie zerbröckelt, dann ist das letztlich der Weg zur Freiheit. Denn ich habe dann die Möglichkeit und nur dann, wenn ich mich diesem unangenehmen Gefühl aussetze, wahrzunehmen, dass das eben keineswegs so ist, wie meine normale Wahrnehmung ist. Jemand drückt auf den Knopf und etwas ganz Bestimmtes passiert. Ich kann es sogar schon zu diesem Augenblick unterbrechen. Das ist die zwölffache Kette des bedingten Entstehens, ein entscheidender Punkt. Es gibt einen Impuls, ein Gefühl und es gibt meine Reaktion darauf. Das Gefühl können wir nicht verhindern. Auch ein Erleuchteter hat Gefühle. Auch ein Erleuchteter freut sich wahrscheinlich, wenn die Sonne scheint. Und findet es wahrscheinlich unangenehm, wenn es sehr kalt ist. Aber der Unterschied zu uns ist, er muss nichts damit machen. Wir sind ihm meistens vollkommen ausgeliefert. Wenn es zu kalt ist, oder in meinem Fall, wenn mir zu heiß ist, bin ich so kälteempfindlich und eher wärmeempfindlich. Wenn mir zu warm ist, dann ist es meistens so, dass mein Geist unablässig damit beschäftigt ist, mir zu erzählen, wie unerträglich die Situation ist und dass es wirklich nicht zum Aushalten ist. Es fühlt sich nicht gut an und frei ist es definitiv auch nicht. Wenn es mir mal gelingt, das wahrzunehmen, dass ich in einer unangenehmen Situation, wenn es mir gerade nicht gut geht. Das, was der Buddha Leiden genannt hat. Es muss nicht so was Großes, Weltschmerziges sein. Oder einfach sich nicht gut fühlen. Das ist schon Leiden. Wenn es mir gelingt, das wirklich wahrzunehmen und die ganzen Erklärungen, warum es mir jetzt schlecht gehen darf oder muss, wegzulassen, diese Worte mir selbst nicht dauernd mehr vorzusagen, dann komme ich wieder zurück zu meiner ursprünglichen Erfahrung. Die ursprüngliche Erfahrung ist vielleicht einfach nur heiß. Schwitzen. Fühlt sich warm an. Mehr nicht. Wenn man auf einem Session ist, kann man das immer wieder erleben, diesen Übergang. Und das ist einer der großen Werte, warum es nützlich ist, ein Session zu machen. Nicht, weil man da irgendeine besonders tiefe Versenkungserfahrung macht, sondern weil man die Erfahrung macht, dass mein Geist sich dauernd verändert, von einem Augenblick auf den anderen. Dass keine zwei Sessions gleich sind und dass mein Geist auch vollkommen verschieden reagiert. Auch wie unfrei mein Geist nach so langer Zeit immer noch ist. Auch das ist eine wichtige Erkenntnis, die ich auf einem Session bekommen kann, weil ich mich diesen Erfahrungen unmittelbar aussetze. Wenn ich bei einem Session nicht rede, habe ich nicht die Möglichkeit, eine Mauer aus Worten um mich zu bauen. Außerdem habe ich nicht die Möglichkeit, mit meinen Worten andere Leute dahingehend zu manipulieren, dass sie tun, was ich will. Oder dass wir miteinander auskommen. Das gibt's alles nicht. Andere Leute werden auf meine Knöpfe drücken. Und ich kann nichts tun, um sie davon abzuhalten. Was ich aber kann, ist, gerade wenn ich auf einem Session bin, ich kann das merken. Ich kann merken, wie blöd sich das anfühlt und was für ein Problem das wirklich ist. Und dass das Problem wirklich nicht daher kommt, dass jemand den Knopf drückt, sondern an dem, was zwischen Knopfdruck und meiner Reaktion passiert. Und wir können bei Sessions eben auch erleben, dass genau der gleiche Vorfall uns an einem Tag aus der Bahn wirft und am nächsten Tag auf einmal egal ist. Oder dass wir etwas, was wir am Anfang unangenehm fanden, vielleicht sogar angenehm finden. Schön. Das heißt, unser Geist ist veränderlich und das ist letztlich die Basis für Befreiung, das erstmal zu erkennen, dass unser Geist anders sein kann. Deswegen ziehen wir uns zurück, versuchen wir ein bisschen dieses Irrgewitter von Knopfdrücken zu reduzieren, um diese Erfahrung zu machen. Wenn wir das aber erstmal grundsätzlich verstanden haben, dass das der Weg zur Freiheit ist, dann müssen wir das Kloster wieder verlassen. Und dann müssen wir wirklich Verantwortung dafür übernehmen, was wir tun. Verantwortung übernehmen heißt Verantwortung mir selbst gegenüber. Bin ich wirklich gezwungen, mich da reinzusteigern, wenn irgendjemand etwas macht? Hat es irgendeinen Sinn, Recht zu haben? Warum mache ich das eigentlich? Funktioniert das eigentlich wirklich? Also, wenn ich mich mit jemandem streite, gibt es ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Es gibt noch mehr. Aber ich habe recht. Oder er oder sie hat recht. Wenn der andere, wenn die andere recht hat, habe ich verloren. Doof. Dama-Gefecht verloren. Wenn ich recht habe, fühlt sich das meistens auch nicht gut an. Auch ein schaler Nachgeschmack. Das ist wie beim Spielen, man O spielt und man gewinnt, weil der Gegner plötzlich aufgibt. Das ist auch nicht richtig. Ich habe zwar gewonnen, aber irgendwie fühlt es sich nicht so an. Also, entscheidend ist, statt die Freiheit in der Stille, in der Leere zu suchen, die Freiheit überall zu suchen. Nicht in meinem Kloster, sondern immer, wenn ich in Situationen gerate, in denen ich leide, sie wirklich als Lehrer zu benutzen. Dafür sind sie da. Das ist das Schöne an der Lehre des Buddha. Die Lehre des Buddha hat einen eingebauten Kompass. Ein eingebautes Messgerät, was mir immer zeigt, ob ich auf Kurs bin. Und zwar in jedem Augenblick. Immer wenn ich leide, kann ich herausfinden, woran hafte ich gerade. Woran hafte ich? Was versuche ich dann gerade zu vermeiden? Oder was versuche ich zu erreichen, was nicht da ist? Wenn jemand einen Knopf drückt, steckt hinter meinem Leiden eigentlich auch immer, dass ich es nicht akzeptieren kann, dass dieser Knopf gedrückt wird. Und dass ich mir eine Geschichte erzähle, wie die Welt sein müsste und nicht wie die Welt wirklich ist. Die Geschichte, die ich mir erzähle, ist, niemand darf den Knopf drücken. Die Realität ist, der Knopf wird dauernd gedrückt. Das heißt, wenn wir einen Menschen des Weges auf dem Pfad treffen, begegne ihm weder mit Worten, noch mit Stille, noch mit Schweigen. Wie wirst du ihm begegnen? Das ist letztendlich die Frage, die sich für uns stellt. Das Session ist dazu da, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es sein könnte, wenn ich frei bin. Aber die eigentliche Freiheit muss sich auch außerhalb des Sessions, außerhalb der formalen Übung, außerhalb des Klosters abspielen. Nur da ist Freiheit möglich. Die Freiheit muss jederzeit neu praktiziert werden. Nicht festhalten an Worten, Vorstellungen, Begriffen, Meinungen und nicht festhalten an sich raushalten, nichts damit zu tun haben wollen, Reduktion, Rückzug. Der Weg des Buddha ist ein mittlerer Weg. Und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg dabei, ihn zu bestreiten. Danke.